Episode 239 Onboarding-Prozesse. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Christine Schmidt bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Expertin für Mentoring. Hallo Christine.
Danke, grüß dich.
Ja, schön, dass du dabei bist. Mentoring, Expertin habe ich gerade schon erwähnt. Vielleicht erzählst du noch in zwei, drei Sätzen, was das für dich bedeutet, wie du zu dem Thema gekommen bist.
Ja, also Mentoring ist letztendlich eine Sache, Menschen zusammenzubringen und Verbindungen aufzubauen, voneinander zu lernen. Und das bringt einfach so viel mit, was für unsere heutige Arbeitswelt wichtig ist. Feedback, Vertrauensaufbau, Sozialkompetenzen, aber eben auch die Übertragung von Fachwissen. Das Thema, das hat mich lange Zeit schon interessiert. Ich habe 15 Jahre entsprechend in der Industrie gearbeitet, 10 Jahre davon als Führungskraft, war auch da in dem ein oder anderen Mentoring-Programm drin, als Mentee, als Mentor. Und habe jetzt Anfang des Jahres mich mit diesem Thema selbstständig gemacht. Arbeite da auch mit einer Kollegin zusammen, die das bereits seit 10 Jahren entsprechend macht und viele tolle Ansätze hat, woran Mentoring-Programme scheitern und wie man dem begegnen kann. Das ist super, super spannend, hat mich total begeistert, das Thema. Ja, und jetzt mache ich das hauptberuflich und beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Thema Mentoring. Und ich sage immer so ein bisschen, dass der kleine Bruder des Mentoring-Programms ist das Onboarding. Hm. Und dazu habe ich euch heute ein paar Infos mitgebracht.
Genau. Das ist auch im Grunde ein wunderbarer Einstieg, nämlich genau dieses Onboarding aus deiner Sicht mal zu definieren. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere hat ein gewisses Bild, aber wichtig ist natürlich jetzt auch dein Bild zu kennen, weil um das dreht sich's ja jetzt auch.
Genau, also Onboarding, wenn wir uns fragen, was ist das eigentlich, dann ist das ja letztendlich ein neuer Mitarbeiter kommen. Und wie gestalte ich den Prozess des ins Unternehmen kommen und des Einlernens sozusagen, bis der Mitarbeiter die Leistung bringen kann, die ich mir erhoffe, wenn ich diese Stelle ausschreibe. Und da gibt es eigentlich so drei verschiedene Phasen. Das erste, das ist das Preboarding von dem Moment, wo ich den Arbeitsvertrag unterzeichne, bis hin zum ersten Arbeitstag. Ganz interessant, ich habe da eine Studie gelesen, dass 9 von 10 Kandidaten packen diese Phase. Das heißt, 10% steigen aus, bevor sie überhaupt eingestiegen sind. Mhm. Danach kommt so eine Orientierungsphase und wenn die dann abgeschlossen ist und der Mitarbeiter eben weiß, wo befindet sich was, dieser klassische Welcome-Tag, den viele Unternehmen machen, dann beginnt eigentlich das richtige Onboarding. Wie kriege ich den Mitarbeiter nämlich wirklich integriert? Mhm.
Und dann endet es natürlich vermutlich auch irgendwann. Das finde ich jetzt spannend mit den 10%. Also im Grunde ist es ja schockierend. Ich glaube, kaum jemand würde von uns in einen Flugzeug einsteigen, wenn er zu 10% nicht sicher wäre, dass er auch da ankommt. Mal gesund vorausgesetzt. Gibt es für den Bereich, wobei natürlich wahrscheinlich da diese Spanne, wann ist das Onboarding zu Ende, vielleicht mit der Probezeit, gibt es da auch Zahlen, wo man sagen kann, so viel Prozent steigen aus den unterschiedlichen Gründen wieder aus?
Darüber gibt es verschiedene Zahlen. Ich habe schon Zahlen gesehen, bis zu 30%, wo das Onboarding nicht klappt. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie ich das definiere. Also was ist letztendlich der Stichtag, zu dem ich messe? Onboarding, für die einen ist das, bis der Mitarbeiter wirklich seine volle Arbeitsleistung bringen kann. Für die nächsten ist das bis Ende der Probezeit. Und wieder andere sagen, eigentlich ist das ungefähr ein Zeitraum von einem Jahr. Also wenn ich schaue, welche Fluktuation habe ich bei meinen Mitarbeitern innerhalb des ersten Jahres, Ja, dann das ist auch so ein bisschen, denke ich, wirklich ein guter Anhaltspunkt zu sagen, hat das Onboarding geklappt, ja oder nein? Mhm. Aus meiner Praxis heraus hatte ich auch schon echt Fälle gesehen, wo Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben, später als ein Jahr nach dem Eintritt, aber der Fehler, der da passiert ist, in Anführungszeichen, mhm, lag praktisch im Onboarding. Mhm. Genau, weil die Frage ist halt, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter habe, ich habe ein gutes Gespräch mit dem geführt, habe einen sogenannten Cultural Fit, ja, es gibt ja jetzt auch immer diesen Spruch, hire for attitude, not for skills. Also jemanden, der gut zu meinem Unternehmen passt, ich bleibe mit dem in Kontakt bis zu seinem ersten Arbeitstag, dass er sich gut aufgehoben fühlt, der kommt entsprechend, findet sich zurecht, das Onboarding passiert. Da gibt es eigentlich, finde ich, so drei verschiedene Dimensionen. Und diese drei Dimensionen machen eigentlich das Onboarding aus. Das eine ist eine fachliche Integration. Mhm. Also was sind die Aufgaben, wie laufen die Prozesse, wie laufen die Abläufe, wo ist überhaupt was? Das nächste ist eine soziale Integration. Also wie bekomme ich praktisch diesen Mitarbeiter Teil des Teams? Wie kommt der gut mit seinen Kollegen zurecht? Ja? Gemeinsame Aktivitäten, Netzwerke, sozialer Anschluss. Und das dritte ist eigentlich die kulturelle Integration. Also natürlich in Cultural Fit mehr oder weniger gibt es dann ja doch nochmal so etwas wie so ein Spirit, ja, diese Kultur in einem Unternehmen, wie das dann wirklich gelebt wird. Auch da ist letztendlich eine Integrationsleistung zu gehen. Ich habe da mal so ein kleines Beispiel und ich möchte dich einfach mal fragen, Beispiel Kaffeemaschine. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir noch alle ins Büro gehen konnten und dann war da so eine Kaffeemaschine in der Betriebsküche?
Mhm. Ja, ja, ist klar. Wer kümmert sich um das Ding? Was mache ich mit der schmutzigen Tasse zum Beispiel?
Genau, richtig. Also die fachliche Integration bei der Kaffeemaschine wäre letztendlich, wie funktioniert das Ding, ja? Und wie mache ich das Ding sauber? Die kulturelle Integration, wer macht die denn dann sauber? Mhm. Ne? Haben wir einen Plan? Macht das jeder so an sich? Ist der Chef mit eingebunden in den Plan oder nicht? Ist der Chef immer derjenige, der die Kaffeemaschine säubert? Also das sind alles Dinge, wo sich so eine Unternehmenskultur in so Kleinigkeiten einfach ausdrückt. Und auch da muss letztendlich ja ein Onboarding stattfinden.
Hm. Ja, das erinnert mich jetzt viele Jahrzehnte zurück an Situationen an der Uni, wo ich es damals gewagt habe, den Papierstau an dem Drucker zu beseitigen. Da gab es ein bisschen Feuer.
Okay.
Also könnt ihr mir vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, klasse, selber gemacht und alles klar. Aber der wissenschaftliche Mitarbeiter, der war da etwas angefressen, wo ich da den Deckel aufgemacht habe. Ja. Also ich vermute mal, mit Kaffeemaschinen kann sich sowas auch ergeben, ja.
Definitiv. Also das ist natürlich ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ja, ich finde es halt so passend, weil es so allgemeingültig ist und diese drei Dimensionen gut abdeckt. Und wenn ich jetzt jemanden in ein Team hole, muss ich mir halt Gedanken machen, was sind da meine drei Dimensionen bei dieser Stelle? Was beinhaltet das alles? Und da ist natürlich, wenn ich jetzt jemanden für den Empfang hole, definitiv was anderes, als wenn ich eine Geschäftsführerposition zu besetzen habe. Also soziale Integration bei einer Empfangsperson ist vielleicht, welche Kollegen sind direkt im Umfeld, wo sind entsprechend die Führungskräfte, die Führungskräfte, zu denen ich durchstelle oder eher nicht. Also das sind so eher so diese kulturellen und sozialen Aspekte. Bei einem Geschäftsführer ist eine soziale Integration auch, welche Key-Account-Kunden muss ich vorstellen oder auch in welchen Netzwerken bewegen wir uns. Also Kammern oder ähnliches. Das sind halt unterschiedliche Grade. Aber ich muss mir halt Gedanken machen, wie mache ich das und wer ist dafür verantwortlich?
Mhm. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, aus diesen drei Bereichen raus oder jeder dieser drei Bereiche hat auch so seine eigenen Herausforderungen. Auf der technischen Ebene mag das noch relativ einfach sein, wo du gesagt hast, Unternehmenskultur, sind bei mir auch so ein paar Bilder im Kopf entstanden. Ich glaube persönlich, so diese eine überall, also in einem Unternehmen, diese eine überall gleiche Kultur, hätte ich jetzt auch eher meine Zweifel, was ich so bisher erlebt habe, weil jetzt in der Produktion geht man unter Umständen ganz anders mit sich um, wie halt in einem, wie man so nett nennt, immer indirekten Bereich. Und könnte mir vorstellen, dass es da eben auch Herausforderungen gibt. Und das, was du gerade erzählt hast, ist bei mir auch der Gedanke entstanden, ja, so dieser Begriff ungeschriebene Gesetze. Und da muss man sich aber mal hinsetzen und sich die mal bewusst machen und dann eben unter Umständen für die verschiedenen, wie du es jetzt gerade an der Rolle festgemacht hast, aber ich glaube eben auch in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen gibt es unterschiedliche ungeschriebene Gesetze.
Absolut, absolut. Also die Soziologie, die spricht da ja immer von diesen unterschiedlichen Soziotopen, ja, und da ist jede Abteilung für sich auch so ein kleines Universum unter Umständen. Das Interessante ist halt nur, also wenn ich jetzt jemanden in mein Team hole und bin praktisch für den Onboarding-Prozess verantwortlich als Führungskraft oder ich arbeite in der HR und unterstütze diesen Prozess dort verantwortlich, muss ich mir halt überlegen, wer kann das übernehmen? Ja, also wer ist letztendlich für die soziale Integration, für die kulturelle Integration und wer ist für die fachliche Integration verantwortlich? Und jede dieser Rollen braucht letztendlich mehr oder weniger einen Paten.
Kann man diese verschiedenen, nennen wir es mal Beteiligten oder auch Rollen, kann man das irgendwo generalisieren, dass man sagt, ich habe mal vielleicht mindestens für diese drei Bereiche, vielleicht sind es auch zum Teil nur unterschiedliche Hüte, weil ich könnte mir vorstellen, dass immer so eine gewisse vielleicht da Unsicherheit besteht, ähnlich wie mit den unbeschriebenen Gesetzen. Wenn ich es nicht ganz bewusst mache, wer kümmert sich um welchen Aspekt? So, wer hält die Bälle in der Luft? Und in der Regel ist ja so, man jonglieren mit zwei Bällen ist auch eine Herausforderung, wenn man es nicht kann. Aber spannend wird es halt ab drei, wo ich ja nur zwei Hände habe. Und jetzt kann ich mir vorstellen, vielleicht sind sogar mehr als drei Bälle, die da gleichzeitig in der Luft sind.
Ja, definitiv. Also die Sache ist halt, wenn ich mir erstmal bewusst werde, dass es diese drei Dimensionen gibt und ich mir dann bewusst werde, wen nehme ich denn mit sozusagen in dieses Onboarding mit rein als Pate. Ich finde das total klasse, wenn du Literatur dazu liest, dann da, wo es eigentlich spannend wird, nämlich wie finde ich denn den richtigen Paten, da hört die Literatur nämlich meistens auf. Da wird dann sowas gesagt, wie achten Sie darauf, dass die Chemie zwischen dem neuen Mitarbeiter und dem Paten stimmt.
Das weiß jeder Bescheid, ja.
Schön. Ja, also es kommt ja jemand Neues mit dazu und natürlich, man kennt Menschen, die eine hohe Sozialkompetenz haben, die solche Dinge, die soziale Integration sehr gut machen können. Ich denke allerdings, das, wo es manchmal dran fehlt, ist, dass man bewusst mit diesen Menschen spricht, pass auf, meine Erwartungshaltung ist, dass du den im Team integrierst, ja, den zu Netzwerkveranstaltungen, die wir hier haben, einlädst, ja, die Freitags-Kaffeepause um 10, wo alle Kollegen zusammenkommen und besprechen, was die Woche so los war. Das ist ja letztendlich diese Rolle. Und wenn ich darauf den Paten vorbereite und die Erwartungshaltung transparent mache, schafft diese Transparenz eben auch eine bessere Vertrauensbasis. Weil Vertrauensaufbau und Feedback, und da komme ich jetzt sozusagen, jetzt kommt der Loop ins Mentoring. Was kann ich aus Mentoring-Prozessen, die gut laufen, lernen, um auch dieses Onboarding mit diesen drei Dimensionen geschickt zu gestalten und positiv zu beeinflussen? Wo Menschen zusammentreffen, ja, natürlich geht es da immer so ein bisschen um Chemie, aber die Frage ist halt, was kann ich aktiv tun als Unternehmer, um diesen Prozess positiv zu gestalten? Und da gibt es ja durchaus Dinge, die ich da initiieren kann und machen kann.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass als Pate oder als Mentor egal wie man es jetzt wirklich bezeichnet, das ist ja auch eine gewisse Form von Kompetenz, Sozialkompetenz. Die kann ich aber durchaus in meinem Weltbild auch entwickeln, oder ich muss sie vielleicht sogar entwickeln, weil wahrscheinlich kaum jemand davon nachts träumt oder als Mentor geboren wird, wenn man nicht gerade eben dieser griechische Held aus der Sage von dem Odysseus ist, der Mentor.
Ja, hast du das vorab vor unserem Gespräch gegoogelt, oder?
Nee, das weiß ich. Kein Problem, das weiß ich halt.
Hervorragend, genau, der väterliche Freund, der Odysseus seinem Sohn beistellt, ja. Der Ursprungsmentor. Es wird keiner als Mentor geboren. Das, was Mentoren auszeichnet, ist in der Regel, dass sie schon eine gewisse Motivation für diesen Prozess mitbringen. Mhm. Wie auch immer die Motivation aussieht, da gibt es auch unterschiedlichste Ausprägungen, warum das jemand macht. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt schon sage, ich möchte jemand anderen mein Fachwissen weitergeben, sei es im Onboarding, sei es im Mentoring, dann ist halt die Sache, wie schaffe ich es, zu einer bestimmten Person schnell Vertrauen aufzubauen, damit offene Kommunikation möglich ist und auch Feedback ermöglicht wird. Mhm. Weil Feedback ist sowas, weißt du, gerade wenn du in eine neue Rolle kommst, bist mit allem überfordert und dann sagt dir jemand ständig, was du irgendwie so besser machen könntest. Ja, das ist ein Geschenk, aber das ist immer auch irgendwie mit so einer Schwierigkeit verbunden. Ja, wir wollen alle besser werden, wir finden Feedback alle toll, bis wir es dann vielleicht manchmal so sehr direkt serviert bekommen.
Ja, da habe ich irgendwann mal die Aussage gehört, gelernt, Feedback sagt über den Feedbackgeber viel mehr aus, als über den, der das Feedback bekommt. Und das wäre dann so ein Punkt, wo ich vielleicht dem neuen Mitarbeiter mal so auf ein kleines Kärtchen schreibe und sage, guck dir das mal an und wenn du dann Feedback bekommst, behalte es immer im Hinterkopf.
Genau. Also das wie nehme ich Feedback an, mit dem Einzuarbeitenden, ist auch ein definitiver Punkt, der den Prozess bereichert. Ja, genauso wie wenn ich jetzt jemanden habe, der ständig das macht. Also man hat ja manchmal auch Mitarbeiter, die sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun und daher einfach von sich aus schon eine hohe Sozialkompetenz mitbringen, die dann sehr, sehr gerne immer wieder neue Mitarbeiter zur Einarbeitung bekommen an die Seite. Da ist dann halt auch letztendlich die Frage, schule ich die vielleicht irgendwann mal auch, dass sie dieses Feedback und Vertrauensaufbau ein bisschen, ja, einfach mehr üben können, ja, mal in einen Meta-Raum gehen und ein Training machen, einen Workshop darüber.
Ja, oder halt eben die sagen, Mentoring, also ich als Mentor kann ich mir gar nicht vorstellen, soweit wie ich das auch im Non-Profit-Bereich kenne, ist das ja durchaus auch für den Mentor eine Entwicklungschance. Vielleicht sogar, um es jemand besonders schmackhaft zu machen, vielleicht sogar als eine Form von Führungskräfteentwicklung, so als eine Vorstufe. Du bist jetzt eher vielleicht auf der fachlichen Ebene noch unterwegs, aber üb hier schon mal. Weil ich entsinne mich gut an eine Situation, wo das mal ein Mitarbeiter von mir gesagt hat, habe ich überhaupt nicht erwartet in einem Mitarbeitergespräch, dass er mich ein Stück weit als Mentor betrachtet. Das fand ich damals eine coole Sache, weil das so habe ich mich damals nicht gesehen. Aber wenn er das so sah, dann ja, habe ich mir dann irgendwo gesagt, irgendwas muss da richtig gemacht haben.
Ja, ist doch auch eine super Wertschätzung. Ja, genau. Ja, also so ein Feedback, das ist doch top, wenn letztendlich sagt das ja genau das aus, dass du das Leben von einem anderen Menschen positiv beeinflusst hast. Ja. Und das über das, was normalerweise im Arbeitsvertrag steht und deine Rolle ist, hinaus. Mhm.
Ne? Genau. So. Ja, jetzt haben wir natürlich gerade, für die das vielleicht mal in einem Jahr oder in zwei Jahren hören, aktuell haben wir besonders spannende Situationen, viel Homeoffice, Remote-Anteile, verteilte Teams, auch sowas wie Digitalisierung hat in den letzten, ja, im Grunde im letzten Jahr einen unheimlichen Schub bekommen. Was ist dein Gefühl, dein Eindruck? Sind es Themen, die neue Herausforderungen liefern? Sind es Dinge, die vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle unterstützend agieren, weil dann plötzlich natürlich auch die Menschen, die schon im Unternehmen sind, jetzt aber selber in der vielleicht Homeoffice verteilten Situation sind, für die das auch was Neues ist. Und dann treffen zwei zusammen, die jetzt hier neu in der Situation sind. Was ist da deine Erfahrung?
Also ich denke, was man einfach nicht vernachlässigen darf, wenn ich gerade diese soziale Integration, ja, also das ist eine besondere Herausforderung. Wenn ich einem anderen Menschen gegenüber sitze, hat das auf mich als Mensch einen anderen Effekt, als wenn ich jemanden ausschließlich remote kenne. Hm. Ja, das Bonding, was da stattfindet, ja, das ich finde dich sympathisch, das dauert einfach länger und findet anders statt über Remote. Und das ist die besondere Herausforderung, glaube ich, für den viele, viele Unternehmen stehen, die gerade neue Mitarbeiter bekommen. Wie kriegen die wirklich sozial integriert? Hm. Und auch da so aus den Erfahrungen vom Mentoring, was man da überlegen kann, ist, dass man gerade diese persönlichen Erfahrungen bestmöglich gestaltet, so wie das eben remote möglich ist. Das mhm. heißt, bei einem Meeting ganz schnöde, jeder hat seine Kamera an.
Ja. Ja.
Also gerade wenn halt neue Kollegen mit dabei sind, damit man die Gesichter gegenseitig sieht und dass da diese Schwelle einfach so gering wie möglich gehalten wird. Dass man schaut, welche Möglichkeiten der digitalen Teambildung habe ich. Ja, also sei das mal ein Team-Event, remote, über Escape Rooms, sei das ein gemeinsames Essen, die Tasse Kaffee, also dass man einfach das, was wir auch als gute Maßnahmen aus der Offline-Welt kennen, letztendlich bestmöglich mit dem Digitalen kombiniert, um dieser Herausforderung halt zu begegnen.
Ja, und da könnte ich mir auch vorstellen, da wird es dann noch wichtiger, die beteiligten Menschen, also die bestehende Gruppe von Menschen und den, der da neu dazukommt, jetzt nicht völlig allein zu lassen, sondern durch eine Personalabteilung, durch jemanden, der da auf einer anderen Ebene einfach tagtäglich mit solchen Situationen umgeht, die hier ja, mit ins Boot zu nehmen, mit zu verpflichten, diesen Prozess noch aktiver zu gestalten, als es vielleicht, wie du es angedeutet hast, in einer klassischen Offline-Situation passiert.
Definitiv. Und da sind wir auch wieder so bei dem Thema vertrauensbildenden Maßnahmen, Feedback, Verbindlichkeit. Ja? Verbindlichkeit dahingehend, dass ich Regeltermine habe mit HR-Abteilung, mit Vorgesetzten, mit Paten, dass der neue Mitarbeiter eben weiß, wann hat er die Möglichkeit, da in einen Austausch zu gehen und ja, sich nicht alleine gelassen fühlt. Ja, und das ist auch wieder sowas, wenn ich halt diese Termine verschiebe oder absage, ist es halt schwieriger, einen Vertrauensaufbau aufzubauen. Mhm. Ja, also Verlässlichkeit, Kontinuität ist etwas, was für Menschen, die sich da gerade in dieser Phase befinden, ist unheimlich wichtig. Und das ist eben der Spagat, Tagesgeschäft. Ich habe ja dafür eigentlich gar keine Zeit.
Ja.
Ja. Und dann trotzdem diese Verbindlichkeit für solche Dinge, die wichtig, aber gerade nicht dringend sind, vielleicht in meinen Augen, ja, wo das eben zu investieren. Weil letztendlich, wie gesagt, jetzt komme ich wieder so ein bisschen an den Anfang. Wir befinden uns ja bei einem Onboarding darin, dass wir einen Mitarbeiter produktiv fürs Unternehmen machen. Ne? Also jemand, der sich gut sozial integriert fühlt, der die Kultur versteht und der die fachliche Integration hinter sich hat, der kann ja auch entsprechend das Team unterstützen. Hm. Und dass man sich da diese Zeit für diese eine Tasse Kaffee dann nimmt und darauf den Fokus legt und wirklich aufmerksam bei dem neuen Mitarbeiter ist, statt entsprechend das zu vernachlässigen und dann in so eine Negativspirale kommt. Wenn der nämlich kündigt, dann bin ich nämlich wieder an Anfang Null. Ich muss wieder Headhunter einschalten, Anzeigen, Bewerbungsprozesse und so weiter und so fort. Und dann ist halt die Frage, jetzt sind wir sozusagen in der Unternehmersicht, was kommt mich am Ende teurer?
Ja. Ja, und ich glaube, ich habe irgendwann mal gehört, eine Neueinstellung schon wenn wir mit Headhunter arbeiten, muss aus irgendwelchen Gründen, da redet man nicht bloß von ein paar Euro 50, sondern das geht ja gleich in viele Monatsgehälter im Grunde, was das on top kostet.
Definitiv. Und natürlich auch die Zeit von der HR-Abteilung, die Zeit von den Führungskräften, ja, die Zeit von den Kollegen. Also letztendlich, das ist ja eine der kritischsten Investitionen, die ein Unternehmen tätigen kann in einen neuen Mitarbeiter. Ja,
ja, weil wenn der geht, dann ist er halt weg. Wenn ich eine Maschine gekauft habe, die bleibt ja schon mal da. Die kann ich im Extremfall, wenn ich merke, ich habe die falsche gekauft, kann ich sie vielleicht zurückgeben oder eine andere bekommen oder weiterverkaufen. Aber mit dem Mitarbeiter, mit dem Menschen geht es ja nicht. Der ist halt einfach weg.
Definitiv.
Ja, jetzt ging mir gerade noch ein weiterer Gedanke durch den Kopf, also in Bezug auf unseren roten Faden Kaffee, was ja, glaube ich, eben in dieser Remote-Situation halt physisch gar nicht möglich ist. Das ist in dieser Frühstückspause, in dieser Mittagspause mal an der Kaffeeküche zu stehen und dort mal vielleicht auch ein privates Wort zu wechseln, weil was passiert klassischen Online-Meetings? Klar, man macht irgendwann eine Pause, Biopause oder Kaffeepause und dann schaltet jeder geschwind die Kamera aus, läuft sprichwörtlich zur Kaffeemaschine und holt sich dort einen Kaffee und dann kommt man wieder mit nach 5 bis 10 Minuten mit der Tasse und trinkt die dann in den nächsten Minuten. Aber diese Konversation, diese Unterhaltung beim Kaffee machen, beim auf die Kaffeemaschine warten und so weiter, das fehlt ja im Grunde.
Genau. Und da ist halt die Frage, wie sublimiere ich im digitalen Raum genau diese sozialen Interaktionen? Das ist die große Frage. Und das sind ja nicht wenige Unternehmen, die das mittlerweile fest in ihrer Agenda haben, dass man eine Stunde in der Woche für das Team rein für private Themen reserviert und dann einen Zoom-Call macht mit alle haben die Kamera an und genau das eben ein bisschen nachholt. Mm. Ja,
ja, den Punkt möchte ich noch ein bisschen vertiefen, weil mir jetzt in anderen, natürlich klassischen Arbeitssituationen, Digitalisierung ja im Grunde in aller Munde ist und da durchaus ja der ein oder andere Vorbehalt besteht, jetzt dort eher aus anderen Gründen, vielleicht zum Teil auch, ich kann mit diesem digitalen Werkzeug nicht so recht umgehen und so weiter. Jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt bewegen wir uns hier auf einer menschlichen Ebene und dann soll ich plötzlich vielleicht auch nur in die Kamera da reinreden, wo ich sonst schon Schwierigkeiten habe, vielleicht sonst Augenkontakt zu halten. Was ist also deine Erfahrung? Gibt es da dann ähnliche Vorbehalte gegenüber Digitalisierung, wenn wir auf diesen sozialen Kontext jetzt gehen? Oder ist deine Erfahrung eher, nee, da wird Digitalisierung eigentlich gut angenommen und man könnte sogar von diesem, wie nehme ich dort Digitalisierung an, auf die klassischen Arbeitsdigitalisierungen sogar was positiv übertragen?
Also dadurch, dass das letztendlich meine persönliche Einschätzung, dass ein menschliches Bedürfnis ist, diese sozialen Interaktionen zu haben und eben auch insbesondere in einem Team, in dem ich täglich viele Stunden verbringe und gemeinsam ein Ziel verfolge, eine gemeinsame Unternehmung habe mit meinen Kollegen. Ich glaube, dass das viele Leute in die Digitalisierung bringt, aus dem Motto heraus, in der Not frisst der Teufel fliegen. Also wenn ich keine andere soziale Aktion haben kann, wenn das meine soziale Aktion innerhalb meines Unternehmenskontexts ist, die ich machen kann, dass da die meisten Menschen gar keine großen Berührungsängste mehr haben.
Okay.
Also es ist ja jetzt einfach nichts anderes möglich. Also das ist eben, ich glaube, viele sehnen sich wieder danach, aber das ist es ja momentan wirklich nichts anderes möglich und es wird sicherlich auch, davon bin ich überzeugt, gewisser Weise hängen bleiben.
Ja klar. Und vielleicht auch da und vielleicht wird es ein Stück weit zu einer, ja, vielleicht gewissen neuen Normalität.
Genau. Genau. Ich meine, so eine andere Sache, die natürlich auch zum Beispiel zusammenhänge, also jetzt am Ende des Podcasts denkt wahrscheinlich jeder, oh Mann, also mit der Christine Schmidt, mit der kann man nur Kaffee trinken. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ja, so dieses soziale Gefühl herzustellen. Und das kommt dann zum Beispiel, also fast jede Firma hat ja mittlerweile irgendein Tool, in dem gemeinsam gearbeitet wird, ja, das agiles Arbeiten ermöglicht. Also sei es MS Teams oder Slack oder wie sie auch alle heißen, wo ich einfach meine Prozesse, aber auch mittlerweile Kommunikation abbilde. Und auch das ist ja so ein bisschen, ne, da sind wir wieder bei der kulturellen Integration, was poste ich da rein, was eher nicht. Und wenn dann so ein Flow entsteht, auch weil jeder zu Hause sitzt, und man arbeitet zusammen und hat dann gemeinsam das Arbeitsergebnis, dann ist das natürlich auch etwas, wo ein Bonding hergestellt wird. Mhm. Ja, also das kann man durchaus auch bewusst einsetzen.
Was ist so dein Tipp, wenn der ein oder andere, der jetzt zuhört, sagt, ja, solche Situationen habe ich schon mal selber erlebt, entweder als Betroffener oder indirekt in meinem Kontext als Führungskraft. Wie steige ich so in so ein Thema ein, um Onboarding nicht dem Zufall zu überlassen, speziell wenn wir über Remote, Homeoffice und Co. reden?
Also was so der allererste Tipp, wir reden hier ja auch etwas über Prozesse in diesem Podcast, was so der allererste Tipp ist, mal so eine Art Customer Journey für den neuen Mitarbeiter sich zu durchdenken und zu verschriftlichen. Also was ist letztendlich aus der Sicht des neuen Mitarbeiters, was macht der durch, was bekommt der für Informationen, wie sieht sein erster Tag idealerweise aus? Also dass man das letztendlich sich in den Mitarbeiter hineinversetzt und einfach mal durchgeht. Von Vertragsunterzeichnung bis, ich bin jetzt seit einem Jahr da und bin total happy, was ist in der Zwischenzeit passiert? Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und vor allem verschriftlicht hat, das muss ja jetzt keine große Prozessmodellierung sein, ja, mit Workshops. Das kann bei einem kleinen Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern durchaus handschriftlich einmal durch die Führungskraft passieren. Dann hat man aber schon viel gewonnen, weil man dann eben auch sieht, wo sind vielleicht kritische Stellen und mit welchem Zeithorizont muss ich eben einen Paten, der jetzt mir wichtig ist, weil der im sozialen Mittelpunkt steht von meinem Team und ich will, dass der entsprechend den neuen Mitarbeiter abholt. Mit welchem Zeithorizont muss ich mit dem mal sprechen, muss ihm meine Erwartungshaltung klar machen und genau, dann hat man da, denke ich, schon sehr, sehr viele Fehler, die passieren können und viele Risiken entsprechend gut gehandelt.
Ja, das finde ich jetzt ein spannendes Stichwort, Customer Journey. Ich glaube, den klassischen Einsatzfall, speziell wenn man jetzt irgendwo in einem vertriebsnahen Bereich unterwegs ist, wird es einem wahrscheinlich eher begegnet sein schon. Ich entsinne mich an der Stelle dann an eine Situation, wo man das auch mit Kollegen gemacht hat, im Sinne von, wenn ich irgendwo was optimiere, beziehungsweise wenn ich den Wertstrom, normale Geschäftsprozesse in meinem Unternehmen mir anschaue und dann mal drüber nachdenke, durch die Lean-Brille wieder geguckt, okay, derjenige, der von mir Arbeitsergebnisse bekommt, im Unternehmen drin, innerhalb, ist im Grunde mein externer Kunde. Wie sieht denn dessen Customer Journey aus? Und ich finde das jetzt spannend, dein Übertrag, das auf diese Onboarding-Situation. Im Grunde sind es die gleichen Mechanismen und mir spontan schießt jetzt durch den Kopf, man könnte ja einfach mal mit dem Vertriebskollegen reden. Wie macht ihr das Thema Customer Journey gegenüber euren Kunden? Vielleicht können wir uns da was abgucken.
Definitiv. Und das geht ja auch noch weiter. Also letztendlich, wir hatten ja vorhin das Thema Headhunter. Wann muss man die einschalten? Und irgendwie sind die doch verdammt teuer. Das geht ja auch darum, wie ich letztendlich als Arbeitgeber auf dem Markt schon auftrete. Ja, also die Customer Journey eines neuen Mitarbeiters jetzt auf Vertriebssicht übertragen, beginnt ja letztendlich auch schon mit einem Erstkontakt mit dem Unternehmen, wenn überhaupt ein potenzieller Bewerber angesprochen wird. Das Thema Employer Branding. Ja. Ja, wie präsentiere ich mich als Arbeitgeber? Da sind sehr, sehr, sehr viele Parallelen.
Ja, und bei mir tauchen gerade einige Situationen im Kopf auf, wo das einstellende Unternehmen dachte schon, ja, das Thema ist jetzt erledigt, ich habe einen. Und dann sollte der zum Zeitpunkt X anfangen. Und ein paar Wochen vorher kam plötzlich die Aussage, nee, der hat sich's anders überlegt. Was auch immer da jetzt der Grund war. Aber ich denke, eine aktive Gestaltung hätte vielleicht den ein oder anderen positiven Einfluss haben können.
Ja, definitiv. Da sind wir wieder bei den 10%. Ne? Und ja, auch da würde mich mal interessieren, wenn man das mit Vertriebsprozessen vergleicht. Ist das auch so beim Vertrieb, dass letztendlich schon, ich denke, ja, ist alles unter Dach und Fach und dann 10% springen wieder ab? Ich weiß nicht, hast du da?
Also ich würde sagen, wenn es nur 10% sind der Leads oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, meine, die haben ja da mehrere Stufen dazwischen drin. Ich glaube, jeder Vertriebler würde vor Freude an der Decke kreisen, wenn es nur 10% wären. Bei denen, glaube ich, sind es noch viel mehr. Also wenn man so diesen Momentum vom Erstkontakt bis dann wirklich ja zum Schluss auch Geld auf dem Konto eingeht. Natürlich ist es dann dort vielleicht eher die letzte Phase. Aber ich glaube trotzdem, dass das so vorkommt, auch im Vertrieb, wo man schon dachte, okay, den Auftrag habe ich sicher. Und dann wird da doch nichts draus. Vor allen Dingen macht ja in beiden Fällen im Grunde hat man nicht den Hebel. Was soll man denn machen? Selbst wenn der Arbeitsvertrag von beiden Seiten unterschrieben wurde. Aber ich kann ihn ja jetzt nicht mit vorgehaltener Waffe ins Unternehmen zwingen. Und den Kunden ja auch nicht.
Ja, das ist vielleicht wirklich noch so ein Unterschied, dass letztendlich, wenn ich eine Auftragsbestätigung geschickt habe meinem Kunden, dann der hat beauftragt, ich habe die Auftragsbestätigung, dann ist das, glaube ich, schon ein anderes Commitment als jetzt ein Arbeitnehmer, der neu anfängt. Also ich habe als Kunde selten eine, obwohl eigentlich habe ich das ja bei Online-Geschäften doch, diese zweiwöchige Kündigungsfrist. Ja.
In einem Business-to-Consumer-Kontext habe ich das auf jeden Fall.
Ja.
Und ich glaube jetzt auch nicht, dass das in einem Business-to-Business-Kontext, wenn der Kunde sagt, sorry, aus dem und dem Grund oder auch ohne Grund, das wird nichts. Ja, man kann jetzt vielleicht eine gewisse Entschädigung reinholen, aber mit Sicherheit gewinnt man nicht das, was man eigentlich geglaubt hat, aus dem Kaufvertrag, aus dem Werksvertrag, Dienstleistungsvertrag, was auch immer, dann beide Seiten da rausholen wollten. Ja, das fand ich jetzt einen spannenden Gedanken zum Schluss. Vielleicht noch so ein, zwei Tipps von dir zum Abschluss. Wo sollte ich also anfangen? Du hast schon ein bisschen angedeutet. Gerne auch ein Hinweis auf deine Leistung, wenn es jetzt vielleicht eher ein kleines Unternehmen ist und sagt, ja, okay, habe ich verstanden, ist wichtig, aber ist jetzt nicht mein Kerngeschäft, mich da ganz intensiv damit zu beschäftigen, hole ich mir vielleicht eben eine Unterstützung.
Mhm. Genau, also was sicherlich, wenn ich jetzt womit anfangen, sich bewusst machen, dass es drei Integrationsdimensionen gibt und dass man die abgedeckt hat, dass man vorab die Paten oder die Mentoren im Unternehmen informiert und dort Rollen, Erwartungen, Befugnisse klärt, auch den Onboardy entsprechend vorab mal abholt und informiert und den Prozess durchdenkt. Das haben wir ja vorhin schon gesprochen. Wenn man dann ein etwas größeres Unternehmen hat, ist durchaus es sinnvoll, Paten und Mentoren professionell mal vorzubereiten. Also wenn ich jemanden habe, den ich auf eine Führungsposition bringen möchte und der immer wieder den Einarbeitungsprozess sozusagen als ersten Step in der Führungsrolle macht, ja, dann ist das durchaus sinnvoll, da eine Vorbereitung zu machen. Und da haben wir im Angebot zum Beispiel ein E-Learning zu machen mit verschiedenen Modulen, was entsprechend begleitet wird, wo letztendlich diese Kommunikationsmodelle, die dabei helfen so und unterstützen, einfach mal erklärt werden und dann eben auch ein bisschen begleitet wird im Praxisbezug. Also das ist ja auch das Schöne an so einer Paten- oder Mentorenrolle. Ich habe das über einen langen Zeitraum und kann die Sachen, die ich in einem Training lerne, wirklich immer wieder anwenden und üben. Und schaffe damit einen super nachhaltigen Effekt, wirklich in der gewünschten Verhaltensänderung, in Anführungszeichen. Ja. Also das ist halt was total Schönes. Und ein Leitfaden fürs Tandemlernen haben wir auch in Kürze. Da sind wir gerade noch am Finalisieren. Und dann kann man entsprechend auch, wenn man das Gefühl hat, da hakt es an der einen oder anderen Stelle, einfach mal beiden so ein Workbook in die Hand geben, wo dann so kleine Übungen drin sind, die einfach auch den Vertrauensaufbau fördern. Mhm. Ja, ja, genau.
Gut, prima. Also das nehme ich auf jeden Fall in die Notizen rein, dann können sich das die Zuhörer nochmal ganz intensiv anschauen. Christine, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Aspekte und auch die Querverbindungen, die sich da jetzt so im letzten Drittel entwickelt haben, die ich vorher gar nicht gesehen habe, aber die natürlich sehr, sehr naheliegend sind. Deshalb danke nochmal für deine Zeit.
Lieben Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, Götz.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christine Schmidt zum Thema Onboarding-Prozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 239. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.